The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 25. November.
Die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei.
Das war der Sound der DDR. Für die SED-Genossen war das die Hymne ihres Lebens, ihrer Welt. Und es war der Rhythmus, wo man mit muss. In den Ohren der BRD, wie wir uns damals nannten, hingegen war das die Melodie der Verdammnis. Diese DDR hatte einiges gemeinsam mit, Achtung, der heutigen AfD. Warum das? Naja, man wollte die DDR damals im Westen partout nicht haben und erklärte sie zum Niemandsland. Entweder sprach man abwertend von der Ostzone, das klang wie kontaminiertes Gelände, oder man packte die DDR in Anführungsstriche. Was war es da für ein großer Moment, als die Vereinten Nationen in New York die Bundesrepublik am 18. September 1973 die völkerrechtliche Anerkennung aussprachen. Außenminister Walter Scheel wählte große Worte.
Sie werden uns immer dort finden, wo es um die internationale Zusammenarbeit geht, um die Bewahrung des Friedens und um die Rechte des Menschen. Wenn wir etwas aus eigener bitterer Erfahrung gelernt haben, so ist es dies. Der Mensch ist das Maß aller Dinge.
Aber dabei blieb's ja nicht. Auch die DDR wurde jetzt völkerrechtlich anerkannt. Ein wichtiges Symbol der Entspannung durch die UN. Aber wehe. Wehe, ein westdeutscher Lehrer im Beamtenstatus tat das gleich. Unverzüglich griff der radikalen Erlass und der Lehrer wurde mit Berufsverbot belegt. Die DDR als gleichberechtigten Staat zu erwähnen oder gar zu loben, das war verboten. Ich kannte einen solchen Mann, der es trotzdem getan hat. Der Postbeamte Herbert Bastian in Marburg, ein freundlicher Typ, der mit 14 Jahren als Jungpostbote angefangen hatte, später als Posthauptschaffner verbeamtet wurde. Und weil er in der DDR seine sozialistischen Ideale verwirklicht sah und deshalb der DKP, der Deutschen Kommunistischen Partei, beitrat, kündigte unser Staat ihm erst die Freundschaft und dann den Job. Mitte der 80er Jahre war das. Und ja, die DKP wurde von der DDR finanziert, heute wissen wir das ganz genau. Sie aß ihr Brot und sie sang ihr Lied. Sie war, wie die AfD heute, nicht verboten, aber sie galt als gesichert verfassungsfeindlich. Der Familienvater Herbert Bastian bekam also Berufsverbot und lebte fortan von den Almosen seiner Unterstützer. Ich fand das unmoralisch, ich demonstrierte für ihn und das, obwohl ich durch die Lebensgeschichte meines Vaters wiederum antikommunistisch imprägniert war. Als Student in Budapest des Jahres 1956 kämpfte mein Vater gegen die sowjetischen Panzer. Und als die Panzer der Roten Armee dann vor der Uni vorfuhren, da musste er fliehen. Er landete in Berlin, wo er meine Mutter kennenlernte, die wiederum, welches Unglück, im Ostteil der Stadt bei den Kommunisten wohnte. In der Nacht des Mauerbaus musste sie sich entscheiden. Freiheit mit meinem Vater im Westen oder Kommunismus mit ihrer Familie im Osten. Der Kommunismus liegt mir also von Geburt an nicht so sonderlich. Trotzdem fand ich es falsch, dass der Staat diesen Postbeamten Herbert Bastian zum Aussätzigen erklärte. Womit wir bei der AfD und Alice Weidel sind. Ich bin nicht farbenblind. Ich sehe, dass es durch die leuchtend blaue Parteifarbe hindurch bräunlich schimmert. Das Völkische und die offensichtliche Ausländerfeindlichkeit vieler AfD-Funktionäre ist mir nicht verborgen geblieben. Während ich in den zugereisten aller Herren Länder einen künftigen Fabrikarbeiter, einen freundlichen Gemüsehändler oder auch den Chefarzt von morgen sehe, sehen Sie in ihm immer nur ein Clanmitglied mit Messer in der Tasche. Ihr Deutschland ist homogen, mein Deutschland ist weltoffen. Ich bevorzuge den gepflegten Austausch der Argumente. Viele AfDler sprechen mit feuchter Aussprache. Kurz und gut, die AfD und ich leben auf unterschiedlichen politischen Planeten. Und gerade deshalb bin ich nicht bereit, meinen Liberalismus für die AfD zu opfern. Mein Freund ist nicht der Staat, der verbietet, zensiert und am Ende Andersdenkende auch einkerkert. Mein Freund ist der französische Philosoph Voltaire. Zitat: Ich missbillige, was du sagst, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass du es sagen darfst. Zitat Ende. Die fortgesetzte Gesprächsverweigerung und Nichtanerkennung der AfD, wie damals die Gesprächsverweigerung und Nichtanerkennung der DDR, führt zu immer neuem Unfrieden. Die Brandmauer entwickelt sich, ausweislich aller Wahlen, auch der Wahlumfragen, immer mehr zum Brandbeschleuniger. Fazit: Die Feinde der AfD sind ihr ähnlicher, als uns recht sein kann. Sie träumen von einer politischen Homogenität, die es in der demokratischen Gesellschaft nicht geben kann. Immer wieder zerfällt das Wir in viele Ichs. Ich halte es daher mit dem Philosophen Peter Sloterdijk, der in seinem Buch Stress und Freiheit schreibt, Zitat: Die Nation ist ein Kollektiv, dem es gelingt, gemeinsam Unruhe zu bewahren. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Jan Bayer ist der Aufsichtsratschef bei Axel Springer und er wohnt und arbeitet in dieser Funktion in den USA. Sein Blick auf Amerika und von außen auf Deutschland. Jetzt gleich.
Ich glaube, beide Seiten können lernen. Man könnte nicht deutscher sein als ich und insofern können die Amerikaner auch sehr viel lernen aus Deutschland.
Unsere Börsenreporterin Anne Speth erklärt uns die Talfahrt der Novo Nordisk-Aktie und die Musikwelt verabschiedet eine Reggae-Legende. Außerdem sprechen wir heute Morgen über Bully Herbeck, denn der hat's mal wieder allen gezeigt. Und zwar an der Kinokasse. Der Aufsichtsratschef von Axel Springer heißt Jan Bayer. Und das macht ihn besonders erlebt und er arbeitet in Washington, nicht in Deutschland. Also der Mann, der die Geschäfte von Bild, Welt, Politico, Business Insider, um hier nur die wichtigsten zu nennen, beaufsichtigt, schaut von außen auf unser Land und von innen in die USA hinein. Ich kenne Jan Bayer besser als viele andere Manager, weil er der Mann war, der zusammen mit Matthias Döpfner damals die Springer-Beteiligung an Media Pioneer initiiert und dann auch durchverhandelt hat. Mit rund 35% ist Springer bis heute ein wichtiger, ein publizistisch diskreter und kaufmännisch relevanter Minderheitsgesellschafter. Jan Bayer ist im Sommer 2022 in die USA umgezogen, um dort die US-Beteiligung von Springer besser koordinieren und in den Konzern implementieren zu können. Im November desselben Jahres lautete die Schlagzeile bei Bloomberg: Medienunternehmen erleben ihr schlimmstes Jahr in 3 Jahrzehnten. Da dachte ich, was für ein Himmelfahrtskommando. Aber Bayer hat sich und Springer in diesem Umfeld durchgesetzt, trotz Medienkrise, trotz Trump und alledem. Hier unser Gespräch in 3 Auszügen. Das gesamte 30-minütige Interview gibt's dann am Samstag für Pioneers Only. Einen schönen guten Morgen, Jan Bayer.
Guten Tag, Herr Steingart.
Sie sind der einzige Aufsichtsratschef einer deutschen Firma, der in Amerika lebt und arbeitet. Was sehen Sie da, was wir hier nicht sehen in Deutschland?
Na, zunächst mal lebe ich da, weil ich lange im Vorstand bei Axel Springer war und zuletzt für das USA-Geschäft zuständig. Und das ist ein transatlantisches Medienunternehmen und der Vorstand und die Eigentümer sitzen in Berlin und ich in Washington DC. Insofern macht das schon Sinn. Und natürlich ist das der größte Medienmarkt der Welt und der größte Werbemarkt der Welt und auch am meisten Wettbewerb herrscht dort, aber natürlich auch enorme Entwicklungen.
Medien sind ja immer so eine besondere Geschichte. Da haben viele Länder das Gefühl von Imperialismus, von Eindringlingen, das gehört uns. Das wird nach wie vor in Frankreich, in Belgien, überall eigentlich als nationales Business gesehen. Wie war das in den USA? Wie haben die Wettbewerber, die New York Times, das Wall Street Journal und all die anderen, auf diese deutsche Eigentümerschaft reagiert?
Besonders ernst genommen wurden wir mit der Akquisition von Politico, aber es war weniger die Frage, ist das jetzt ein deutscher Eigentümer oder ein amerikanischer Eigentümer, sondern eher: Was sind unsere Ambitionen dort und will Axel Springer dort weiter wachsen? Aber mit der Büroeröffnung war klar, dass wir das Signal setzen, wir sind hier, um zu bleiben.
Wenn jetzt der Aufsichtsratsvorsitzende dort ist in diesem Markt, würde ich erwarten, dass er auch zurückberichtet an die in Berlin und anderswo verstreuten Einheiten, was er dann sieht, was Neues kommt. Also meine Frage, wie verändert sich das Mediengeschäft? Was kann man dort sehen und trifft dieser alte Satz 5 Jahre vor unserer Zeit in Deutschland? Sieht man dort schon die Zukunft? Ist das so?
Mein Eindruck im Mediengeschäft ist, dass die USA, was, sagen wir mal, neue Modelle angeht, gar nicht so weit vor der Welle ist, wie wir hier in Deutschland und Europa. Ich war 2017 schon mal in den USA im Silicon Valley. Damals hatte ich den Eindruck, dass die USA gerade an der Westküste viel mehr ahead of the curve ist, wie man dort sagt. Ich erlebe aber allerdings schon, dass es dort Modelle gibt, die entwickelt werden, wo es nicht so lange dauert, bis sie dann hier sind. Wenn ich KI-basierte Nachrichtenaggregatoren sehe, wie Particle, wo es quasi mit künstlicher Intelligenz entwickelte Angebote gibt, wo Nachrichten aggregiert werden. Wenn ich sehe Voice-First-Angebote beispielsweise, also quasi Nachrichtenangebote mit Sprache, die direkt auf die Sprachsteuerung ausgerichtet sind. Das sind Modelle, die dort entwickelt werden, wo es aber nicht so lange dauert, bis sie dann hierher kommen.
Und ist da irgendwas dabei, wo man sagen würde, das wird den Journalismus, wie wir ihn kannten, überflüssig machen oder zumindest stark beschneiden?
Natürlich werden viele Tätigkeiten sich verändern, manche natürlich auch durch künstliche Intelligenz ersetzt werden, nicht nur im Medienbereich, sondern in allen anderen Industrien. Ich glaube, das ist übrigens die historische Chance für Deutschland. Wir haben ja die Besonderheit hier in diesem Land, dass wir eine immer älter werdende Gesellschaft haben, dass die Produktivität in diesem Land sinkt, auch demografisch sinkt und gleichzeitig wir viele Sozialleistungen zu finanzieren haben. Und wie soll das funktionieren, wenn die Produktivität einfach runtergeht? Bis 2030 kann es so sein, dass 30% der Arbeitsstunden in verschiedenen Berufen halt durch künstliche Intelligenz ersetzt wird. Ich glaube, das ist eine historische Chance für dieses Land. Wir erleben ja immer wieder auch in Debatten, dass künstliche Intelligenz auch als Bedrohung gesehen wird. Ich glaube, wenn man sie richtig nutzt und wenn man hier auch mehr Offenheit hat für diese Innovation, dann gelingt es uns, über diese künstliche Intelligenz, diese Produktivität in diesem Land hochzuhalten und am Ende auch diesen Staat zu finanzieren.
Und die Medien besser zu machen.
Auch die Medien besser zu machen, aber hoffentlich alles andere auch.
Wie ist die Stimmung insgesamt? Ist Trump sozusagen ein Booster für die ökonomische Entwicklung Amerikas oder würden Sie eher sagen, das dämpft die Stimmung, weil es so unkalkulierbar ist?
Naja, die Eckdaten der Wirtschaft sind bekannt und wir merken ja schon, wie gesagt, dass die Konjunktur nicht die beste ist. Aber wenn Sie über die Stimmung reden, das ist eins der Dinge, die mich wirklich fasziniert an den Vereinigten Staaten. Das Glas ist immer halb voll. Es ist ein Land der Optimisten. Es wird immer nach vorne geguckt. Und es gibt ja auch so eine Fröhlichkeit im Alltag. Ja? Diese fast belanglose Frage morgens, wie geht's dir? Und das fragt ja jeder. Es macht was mit den Menschen.
Ja. Gleichwohl gab es ja einen kleinen Clash auch zwischen Politico und damit auch Axel Springer und der Trump-Administration. Das war gleich ganz am Anfang dieser zweiten Amtszeit mit Elon Musk und der Kettensäge, als er durch die Ausgabenbudgets gegangen ist. Erzählen Sie mal, was haben Sie da gedacht und was ist da passiert? Worin bestand der Kern vom Kern dieser Kontroverse?
Ja, es gab die Behauptung, dass Politico Subventionen bekommt vom Staat, was völliger Unsinn ist. Was stimmt, das ist, dass die Federal Agencies, also wenn Sie so wollen, die Bundesbehörden, Abonnenten sind von Politico, genauso wie sie auch das Wall Street Journal abonnieren oder die New York Times. Und im Rahmen des Einsparungsprogramms der Regierung wurde entschieden halt, dass diese Abos abgestellt werden. Das nennen wir freie Marktwirtschaft, das ist deren freie Entscheidung. Aber es wurde eben kolportiert, dass es öffentliche Subventionen sind für ein Medienunternehmen und das ist Quatsch. Die Lautstärke war so, dass man den Eindruck hat, dass Politico geradezu am Staat hängt und von dem Staat abhängig ist und von diesen Subventionen. Das war weniger als 5% des Geschäfts und ärgerlich natürlich, wenn man so einen Umsatz verliert, aber nicht existenzbedrohend.
Und wie hat sich danach das weiterentwickelt? Gab es eine Entschuldigung der Regierung vielleicht oder sind die Budgets zurückgekehrt?
Nein, wie immer bei diesen Sachen. Das gab eine große Lautstärke und es gab natürlich keine Entschuldigung. Ja, und dann eine Woche später ist die Karawane weitergezogen. Also Lautstärke gibt es dort ja viel, aber es wird dann auch leise.
Wie relevant ist das, was Trump tut und lässt für einen Konzern, der in Amerika ist? Wir haben die Zolldiskussion, wir haben viele andere Sachen. Ist das auch eine Erwartungshaltung an Ihre Position, dass man sagt, man möchte genau wissen, was ist der nächste Move? Gerade deswegen ist Washington vielleicht interessant, weil es von hier aus wirklich wie durch eine Milchglasscheibe zu sein scheint.
Ich bin jetzt seit 3 Jahren da und ich habe auch vorher unser US-amerikanisches Geschäft mit von Deutschland aus betreut. Und ich kann Ihnen schon auch sagen, dass es sich vor Ort ganz anders anfühlt, wenn Sie vor Ort sind. Nicht nur wegen der Zeitzone, sondern weil es sich doch vor Ort manchmal ganz anders darstellt, als wir das hier so wahrnehmen.
Und Trump, haben wir einen falschen Blick oder einen einseitigen Blick hier in Deutschland auf Trump? Wie stellt sich die Optik scharf, wenn man vor Ort ist?
Naja, vieles ähnlich, wie wir das hier sehen, gleichwohl hier und da differenzierter. Und zunächst mal will ich sagen, ist es ein Präsident, der gewählt wurde, der sogar 2-mal gewählt wurde in der größten und ältesten Demokratie der Welt. Und man muss ja sagen, auch mit seinen ungewöhnlichen Vorgehensweisen, das kann man gut oder schlecht finden, aber er hat hier und da ja auch durchaus Erfolg. Ja, wenn ich auch sehe, was die größere Beteiligung von Europa an Verteidigungsausgaben angeht. Das wäre ohne den Präsidenten wahrscheinlich nicht so möglich gewesen und vieles andere mehr. Aber jetzt müssen wir mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben bald die Midterms, danach kommen die Primaries und in 2028 die nächsten Wahlen.
Insgesamt die USA, was kann man da lernen, nicht nur die Medien betrachtet, sondern insgesamt, wo würden Sie sagen, sind wirkliche Unterschiede und man sagt, guck mal auf, liebe Leute in Deutschland, das könnt ihr hier lernen.
Ich glaube, beide Seiten können lernen. Man könnte nicht deutscher sein als ich und insofern können die Amerikaner auch sehr viel lernen aus Deutschland. Bei den Amerikanern ist es so, diese radikale Offenheit für Innovationen, man merkt das auch an bestimmten Zahlen, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dort Angestellte wöchentlich etwa schon zu 70% ChatGPT und andere KI-Tools nutzen. In Deutschland sind das etwa gut 20% und da merkt man eben diese Offenheit für Innovationen, die Zukunft umarmend. Und was ich in Deutschland aber mag, und davon können auch die Amerikaner lernen, ist die Präzision, ist die Umsetzungsstärke, ist die Effizienz und ist am Ende auch die Zahlenorientierung und die Zuverlässigkeit.
Und das heißt, Sie werden zurückkommen oder hat Deutschland Sie verloren?
Nein, Deutschland hat uns nicht verloren, aber bis auf Weiteres bleibe ich in den USA. Kinder gehen dort zur Schule, aber irgendwann werden wir wiederkommen.
Und dann mit welchem Gefühl dort gehen?
Ich glaube schon auch, dass das in meinem Erfahrungsschatz mich selber irgendwie breiter gemacht hat und dass das auch hilft. Ich würde schon sagen, dass ich in diesen Jahren noch mehr ein Transatlantiker geworden bin.
Und das Amerika-Bild hat sich verändert oder bestätigt?
Es wird Sie wundern, aber es hat sich eigentlich noch mehr positiv aufgeladen. Weil jetzt kann man sagen, es ist eine schwierige Zeit und es ist auch da eine schwierige Zeit und es ist eine gespaltene Gesellschaft. Aber vieles, was wir da erleben, erleben wir hier ja auch. Dieses Land ist ja auch gespalten. Bin sehr, sehr beeindruckt, muss ich sagen, von dieser Offenheit, was Innovation angeht, von diesem Optimismus, von dieser täglichen gute Laune. Das prägt ein Land schon enorm.
Tja, nach der täglichen guten Laune kann gar nichts mehr kommen. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Jan Bayer.
Vielen Dank, Herr Steingart.
Und wie gesagt, am Samstag dann gibt es das gesamte Gespräch. Es lohnt sich für alle, die irgendwas mit Medien machen, ein großer Erkenntnisgewinn. Wir haben es gerade gehört. Künstliche Intelligenz ist vieles. Chance für Deutschland, aber auch Smalltalk-Thema, Traumwelt für Technikfans, Dystopie für Ängstliche. Und bei uns Bioneers, da lernen Sie, wie die künstliche Intelligenz zum Helfer wird. Und zwar für Sie als Unternehmerin oder als Unternehmer. Am 4. Dezember steigt in München das Pioneer Bootcamp Best of Artificial Intelligence. Sie lernen dort alles über KI-Agenten und wie Sie die künstliche Intelligenz für Ihre Firma nutzen können. Hier spricht Gürkan Ünlü. Er ist ein Manager für Digitaltransformation, der sich nach Stationen in vielen, vielen Firmen vor 3 Jahren selbstständig gemacht hat.
Wer versteht, wie man KI richtig einsetzt, der kann natürlich Prozesse beschleunigen, Wissen sichern, Entscheidungen deutlich besser treffen. Gleichzeitig stehen viele Unternehmen aber auch vor der Herausforderung, dass erfahrene Mitarbeiter, gerade die Babyboomer, bald in Rente gehen und ihr Wissen mitnehmen. Das haben so die meisten gar nicht auf dem Schirm. KI bietet hier aber eine wirklich coole Lösung, wie man das Wissen seiner Mitarbeiter aus der Babyboomer-Zeit oder aus der anderen Zeit konservieren kann, bewahren und auch anderen weitergeben kann. Und genau das zeigen wir im Bootcamp, wie man das alles praktisch umsetzt und natürlich nicht nur darüber redet, sondern selber machen, ist die Devise.
Alle Infos zum Programm und zu den Tickets finden Sie in den Shownotes dieses Podcastes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da müssen die Anleger von Novo Nordisk starke Nerven haben. Was ist da los mit dem Pharma-Riesen, fragt man sich. Und die Antworten darauf hat Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hallo Gabor. Ja, bei Novo Nordisk, da liegen die Nerven gerade echt richtig blank. Und das hat vor allem mit einem geplatzten Traum in der Alzheimer-Forschung zu tun. Der Konzern hat bekannt gegeben, dass eine vielbeachtete Studie das Hauptziel verfehlt hat. Zwar verbesserten sich bestimmte Biomarker im Gehirn, aber der kognitive Abbau bei Alzheimer-Patienten konnte nicht messbar verlangsamt werden. Die Aktie von Novo Nordisk ist daraufhin zeitweise um rund 10% auf den tiefsten Stand seit 2021 gefallen. Zum Handelsschluss lag das Minus noch immer bei knapp 6%. Wichtig ist aber, das Kerngeschäft von Novo, nämlich Abnehmen und Diabetesmedikamente, bleibt grundsätzlich intakt. Also die Alzheimer-Studie, die galt eigentlich eher so ein bisschen als die Cherry on top, also als zusätzliche Chance kann man sagen, aber nicht als Basis der aktuellen Bewertung. Die Aktie steht aktuell viel eher unter einem sehr großen Konkurrenzdruck aus den USA, was diese Abnehmspritzen betrifft. Also für Anleger wichtig zu verstehen, kurzfristig dominiert die Enttäuschung, weil mit Alzheimer eine große Fantasiestory weggebrochen ist. Langfristig ist aber entscheidend, ob Novo seine starke Position bei den Abnehmspritzen verteidigen und die Probleme im US-Markt in den Griff bekommen kann, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ausgerechnet eine lustige Klamauktruppe aus München Hollywood in die Schranken weist. Zumindest mal in den deutschen Kinos. Der erfolgreichste Film nämlich des Jahres 2025 ist nach jetziger Abrechnung das Kanu des Manitou. Sage und schreibe 5 Millionen Menschen haben sich diese Fortsetzung des Kultfilms Der Schuh des Manitou bisher angeschaut. Damit schlägt der Streifen, und zwar um Längen, die Hollywood-Produktionen wie den jüngsten Aufguss von Mission Impossible mit Tom Cruise oder das Dino-Remake Jurassic World. Mastermind hinter dem Kanu des Manitou ist auch diesmal die Komik-Allzweckwaffe Michael Bulli Herbig. Er ist Regisseur und Darsteller zugleich. Herbig als Abba Hatschi und sein ewiger Kompagnon Christian Tramitz als Ranger machen als schräge Blutsbrüder den Wilden Westen unsicher, diesmal auf der Suche nach einem mystischen Kanu, das magische Kräfte haben soll. Eine große Karl-May-Parodie, das ganze albern, bunt, herrlich, harmlos.
Bin ich jetzt wieder an allem schuld?
So habe ich nicht gesagt.
Ja, aber gedacht.
Weil du weißt, was ich denke.
Ja, ich weiß mehr, was du denkst, wie du glaubst.
Sag dir lieber nicht, was ich denke.
Ja, wie immer.
In Zeiten, in denen vieles diffus, undeutlich und vieles auch gar nicht komisch ist, setzt dieser Film ein klares Statement. Vielen Dank dafür, Bulli Herbig.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass, wenn es um die weltweite Verbreitung der Reggae-Music geht, fast immer nur der Name Bob Marley fällt. Dabei wird übersehen, dass Jimmy Cliff ein mindestens ebenso wichtiger, tja, wenn nicht sogar der entscheidende Wegbereiter des Reggae war. Er war früher da, er half, das Genre überhaupt zu etablieren, und Menschen wie Bob Marley hat er den Weg geebnet. Jimmy Cliff wuchs auf in der Ära der Ska-Musik. Das ist eine Musikrichtung, die später den Reggae inspirieren sollte. Als Teenie, als Kind schon, war er immer von der Musik begeistert, aber Ska, ja, dafür hat er gebrannt. Mit gerade einmal 18 veröffentlichte Cliff seinen ersten eigenen Hit, Hurricane Hattie. Das war 1962, das Jahr, in dem Jimmy Cliff seine Musikkarriere startete, erwachsen wurde und Jamaika gleichzeitig seine Unabhängigkeit von Großbritannien erklärte. Mit dieser historischen Zäsur begann auch musikalisch ein neues Kapitel. Der Aufbruch im Land verlangte nach einem ebenso revolutionären Sound. In den folgenden Jahren verwandelten sich die Ska-Rhythmen allmählich in das, was wir heute Reggae nennen. Und Jimmy Cliff wurde zu einer der ersten großen Reggae-Stimmen. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. Dieser Song wurde dann zum Titelsong eines Films, der ihn endgültig zum internationalen Star machte, The Harder They Come, der allererste Spielfilm aus Jamaika.
You didn't believe me. Didn't I tell you I was going to be famous one day?
Jimmy Cliff wurde damit ein Vorbild für seine Landsleute. Für sein Lebenswerk erhielt er unter anderem einen Grammy, das war 1985, sowie den höchsten Verdienstorden Jamaikas. Er verkörperte den Geist des Aufbruchs mit seiner Musik, seinen Filmen und seinem unerschütterlichen Glauben an eine bessere Zukunft für Jamaika. I can see clearly now, the rain is gone. Jimmy Cliff ist gestern verstorben. Er wurde 81 Jahre alt. Doch seine Werke und seine Botschaften, die leben weiter. Er war ein Mann des Mutes und der Menschlichkeit. Ich wünsche Ihnen einen musikalischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.